Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast mit einem unglaublich guten Gast, ein Wiederholungstäter, mein Lieblingsexperte ist so doof, aber mein Lieblingsgesprächspartner, wenn es um Handel und E-Commerce geht. Herzlich willkommen, lieber Stefan Wenzel. Moin.
Moin Erik, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir nehmen das heute ungefähr eine Woche vor der K5 auf. Die K5, für alle, die es nicht wissen, ist aus unserer Sicht eine der führenden, wenn nicht sogar die führende mitteleuropäische Konferenz, wo, wenn es um die Zukunft des Handels geht. Also nicht nur E-Commerce, sondern auch Handel, alles, was im Grunde zwischen Anbietern und Konsumenten stattfindet. Die findet am, 24. und 25. Juni im Berliner Estrell statt, und du bist einer der Keynote-Speaker mit markanten Thesen. Ich habe im letzten Jahr großen Spaß an deinem Vortrag gehabt, also prägnant ist, überhaupt ist ja prägnant, prägnanter Typ, könnte man sagen, mit viel Hintergrundwissen und vor allen Dingen keine Scheu, auch unangenehme Wahrheiten brutal auszusprechen. Du warst hier schon mal zu Gast, also schon mehrfach. Letztes Mal hast du mir nochmal die Augen geöffnet, was sich im Grunde auf dieser ganzen asiatischen Seite, nämlich nicht nur plattformseitig, sondern auch Manufacturing zu Consumer etc. alles stattfindet. Wenn du jetzt mal so einen ganz schnellen Elevator-Pitch machen müsstest, wie steht's denn jetzt, was ist denn so der State of Play of German E-Commerce und Handel?
Beziehungsstatus schwierig, würde ich sagen. Wir kommen aus einem, einige sagen, okayischem Jahr, also ne, so leichte Erholungserscheinungen in 24. Kann ich gleich noch was dazu sagen? Das ist nämlich ein bisschen Augensand. Eigentlich war das Jahr 24 für den E-Commerce insgesamt ziemlich miserabel. Kann ich gleich sagen, warum. Und in 25 geht die Reise ähnlich moderat weiter. Das heißt, wir schauen auf ein niedriges, einstelliges Wachstum. Und das kann man sich jetzt nach Kategorien und Branchen schneiden, aber im Großen und Ganzen weiterhin schwierig. Der Druck wird nicht geringer.
Ich würde sogar sagen, das ist nicht nur eine sehr dicht an der Stagnation. Ich habe das Gefühl, dass so richtig dunkle Gewitterwolken aufziehen. Können wir gleich nochmal diskutieren, warum das war. Ich hätte jetzt gar nicht mehr so, letztes Jahr war ja viel und vorletztes Jahr auch war viel, die asiatischen Plattformen, also der Würgegriff der Plattformökonomie aus West und Ost. Wenn du jetzt so eine Wetterprognose, oder erzähl, führ nochmal durch, warum du denkst, es ist einem im Grunde gar nicht alles so okayisch. Ja. Und dann reden wir über die Wetterprognosen.
Ja, super gern. Also was wir uns ja bisher auch so ein bisschen erzählt haben, ist, dass wir eigentlich ja, also zum einen können wir nichts dafür oder wenig dafür, und zum anderen ist es gar nicht so schlecht gewesen. Beides ist in Teilen falsch. Ich fange mal vorne an. Wir haben gesagt, die ganze Situation rund um Reallöhne, Nominallöhne, Verbraucherpreise, das war alles durch Corona und in Nach-Corona-Zeit, das war so durcheinander, dass die Konsumenten total verunsichert sind. Die haben nichts mehr ausgegeben, die haben nur noch gespart. Und wenn du da aber mal wirklich in die Daten des Statistischen Bundesamts schaust, dann ist das einfach in der Form nicht richtig. Na, wir haben in 24 eine komplette Erholung und also eine richtig schöne Austarierung sozusagen der Reallöhne im Vergleich zu den Verbraucherpreisen zur Kenntnis zu nehmen gehabt. Die Konsumentenausgaben sind deutlich gestiegen, und das nicht nur, und zwar real, ne? Und zwar nicht nur für Energieausgaben. Und die Sparquote mit 11 irgendwas Prozent ist im Weltvergleich, sind wir, glaube ich, Platz 2 oder 3, glaube ich. Also wir sparen viel, aber historisch immer schon. Das heißt, auf der langen Reihe sind wir jetzt in etwa wieder auf dem Niveau gewesen letztes Jahr, wo wir vorher vor Corona in etwa auch waren. Das heißt, dieser Mythos, die Leute geben nichts aus und es ist alles ganz schwierig und die sparen nur noch, das ist in Teilen einfach nicht richtig. Das Problem ist, was ausgegeben wird, kommt in der Form nicht mehr im Handel an. Das heißt, wenn wir uns die Handelsentwicklung anschauen, dann oder uns anschauen, wo die Leute ihr Geld ausgeben, dann ist das halt immer öfter woanders. Ne? Die Leute geben sehr wohl Geld für Reisen aus, gehen essen, ne, suchen sozusagen einen guten Return, also Belohnung pro Euro wird optimiert. Die Leute wollen mehr fürs Geld. Das kann Sparen beinhalten, also gute Rabatte fürs Geld oder halt Experience und Erlebnis. Und das haben wir alles sozusagen auch gesehen. Und im Handel ist das nicht angekommen. Und deswegen sagt der Handel, naja, also da können wir ja eigentlich nichts für. Stimmt nicht. Und zweitens, wenn du auf den E-Commerce schaust, dann haben wir letztes Jahr irgendwie knapp 3% Wachstum gehabt. Aber was die meisten vergessen ist, dass in diesen 3% Wachstum, und by the way, das waren so knapp 3 Milliarden Euro, diese 3% Wachstum. Amazon ist halt all das. Das heißt, in diesen 3% Wachstum sind 8% Amazon-Wachstum enthalten. Wenn du das rausrechnest, dann war der Rest des E-Commerce lag bei minus 5% Wachstum, also negatives Wachstum letztes Jahr. Oder in Euro, ne, 3 Milliarden insgesamt, fast 5 Milliarden davon Amazon Deutschland alleine, also nur Deutschland. Das heißt, der Rest des Marktes ist um 2 Milliarden geschrumpft. Und Amazon ist kolportiert bei knapp 65 Milliarden. Wenn du das von den 100 Milliarden Marktvolumen E-Commerce Deutschland abziehst, ist der Scheinriese, der deutsche Online-E-Commerce-Scheinriese mit 35 Milliarden A überschaubar groß und B letztes Jahr mit minus 5% oder minus 2 Milliarden exklusive Amazon Deutschland rückläufig gewesen. Die Karten muss man einmal sich mal anschauen und mal tief Luft holen. Nicht in Schockstarre verfallen, aber das ist eine andere Ausgangsbasis als ist schon okay. Und du hast völlig recht, die Wolken werden jetzt noch dunkler, weil natürlich der Druck, Wettbewerb, Technologie, der wird natürlich jetzt noch größer.
Werbung. Wenn du deine Marke nicht nur sichtbar, sondern relevant machen willst und deine Zielgruppe wirklich erreichen möchtest, ist ein eigener Business-Podcast dein Format. Bei TLDR Studios entwickeln wir Business-Podcast-Formate, die strategisch auf Marken einzahlen. Ob Thought Leadership, Employer Branding oder Lead-Generierung, mit deinem Podcast kannst du deine Ziele auf den Punkt ansteuern. Erzähl uns von deiner Vision und wir entwickeln für dich ein Konzept, produzieren und steuern deinen Podcast auf allen relevanten Kanälen aus. Schau vorbei auf tldrstudios.com oder schreib uns eine Mail an podcast@tldrstudios.com.
Ende der Werbung.
Lass uns kurz nochmal zum, ich finde das ganz wichtig, das zu differenzieren, wie eigentlich die Runrate im E-Commerce ist. Das ist ja schon länger so, dass die Erwartungshaltung sich an den Blendezahlen der Verbände und des Statistischen Bundesamts irgendwie orientiert und dass diese Differenzierung zwischen den sehr dominanten Plattformen oder wenigen oder einer dominanten Plattform versus den ganzen Spezialisten, die früher ja das E-Commerce-Wachstum auch getragen haben, dass es im Grunde eine Schere gibt. Also die einen schrumpfen, die anderen wachsen, wenn auch langsamer als in der Vergangenheit. Inwieweit laufen denn die Zahlen der asiatischen Neueinsteiger? Das kann man immer noch sagen, ne? Aber der asiatischen Neueinsteiger in diese Zahlen rein. Werden die schon richtig erfasst? Weißt du das?
Ja, die werden erfasst. Also wir haben ja im Grunde drei sehr unterschiedliche Methoden im Markt. Also wenn man es mal ganz grob vereinfacht, ne? Du hast den BEVH, der macht Konsumentenbefragungen. Ne? Also das ist wahrscheinlich die schwächste Form und die am wenigsten belastbarsten Daten zum Thema Online-Kauf und Entwicklung. Dann hast du den HDE, dahinter steht ja das Institut für Handelsforschung, IFH. Das trianguliert tatsächlich viele Quellen, vor allen Dingen aber auch Unternehmensangaben, öffentlich einsehbare Berichte etc. Das heißt, da ist ein größerer Anteil an harten Daten drin und machen sich selber auch die Mühe, sozusagen das übereinander zu legen und GMV versus Nettoumsatz versus Einzelhandel, Marktplatz und so weiter, das alles zu synchronisieren und harmonisieren. Und dann hast du die E-Commerce-Datenbank ECDB, die gehen hardcore sozusagen auf eingekaufte Daten, ich glaube im Schwerpunkt aus Kreditkartentransaktionen, also die sind sehr nah an der wirklichen Ausgabe. Das heißt, in allen ist in unterschiedlicher Qualität, sind die Chinesen oder die Asiaten im Großen und Ganzen sind enthalten. Und das ist natürlich total wichtig, weil wenn du dir die Wachstumsquoten anschaust, dann waren das auch letztes Jahr ernstzunehmende Leute im Rückspiegel, wenn du so willst, mit gigantischen Wachstumsraten und mittlerweile ja auch nennenswerten Milliardenumsätzen in Deutschland. Das heißt, die nehmen den deutschen Händlern natürlich auch wiederum Umsatz vom Tisch.
Der Friedrich von ECDB war hier auch schon im Podcast, kann ich nur empfehlen, insbesondere wenn man auf einzelne Segmente oder einzelne Player runterdrillen möchte, kriegt man, sowas ist ja natürlich immer nur eine Näherung, aber da kriegt man, glaube ich, auch sehr gute Eindrücke, wie der Markt funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der BEVH nicht auch eine Mitgliederbefragung macht, also nicht nur die Konsumentenseite, sondern auch die Mitglieder befragt, aber das ist natürlich nicht so hart wie echte Transaktionsdaten, aber so genau weiß ich das jetzt an der Stelle auch nicht. Okay, aber das ist schon mal ganz wichtig, um so eine Position klar zu kriegen. Jetzt, ich finde die Differenzierung sehr gut für Dinge, die wir beeinflussen können und Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Also auch so ein bisschen Debunking, den Mythos, dass das eigentlich nur eine allgemeine Kaufzurückhaltung, also ein Bereitschaftsproblem oder ein Fähigkeitsproblem ist. Was sind denn aus deiner Sicht die Dinge, die wir als E-Commercer beeinflussen können?
Ja, ich in dem Kontext spreche ich gern von der Konsumtriage. Also was passiert ist, dass Konsumenten nach Corona angefangen, also vor allen Dingen, glaube ich, es ist so der Meilenstein dann der Ukraine-Krieg Beginn. Da hat sich ändert sich da ein Sentiment. Also das ist ja völlig klar. Und was dann in der Folge passiert ist, ist, dass diese Konsumtriage dazu geführt hat, dass die Auswahl dessen, wofür man jetzt diesen Euro jeweils ausgibt, dass diese Auswahl, die Tür sozusagen härter geworden ist. Mhm. Und da gibt's halt diese zwei Pole. Ne? Die Leute suchen jetzt mit ihrem einen Euro den maximalen Belohnungsfaktor für diesen ausgegebenen Euro. Und dann hast du eigentlich zwei extreme Pole. Das eine Extrem ist der Rabatt, weil das natürlich massiv belohnt. Das sind ja ganz anthropologische Phänomene. Ne? Da gibt's Dopaminausschüttungen. Da sind wir einfach Jäger. Und wenn der Rotpreis kommt und die Ersparnis irgendwie groß genug ist, tun wir uns schwer, uns ja zurückzuhalten. Das ist das eine Extrem. Und am anderen Ende dieses Spektrums ist alles rund um, ich würde mal sagen, Experience, rund um Bedeutung. Ne? Dass Leute Marken kaufen, die ihnen Prestige verleihen, dass Leute teuer essen gehen, schöne Reisen machen. Also alles, was mit Brand und Experience und so weiter zu tun hat, mit Belohnung jenseits des Preises, ist dann am rechten Rand am anderen Ende dieses Spektrums. Und das in der Mitte, ich meine, das tat sich schon immer schwer, ne? Die große Mitte. Aber die tut sich halt jetzt in der Phase, in den letzten Jahren, zunehmend schwerer. Und diese undifferenzierte Mitte, das ist ja die, das sehen wir ja jede Woche in den Insolvenzmitteilungen, diese undifferenzierte Mitte, die weder günstig ist, große Rabatte als Belohnung gibt, noch irgendeine andere Form von Belohnung, also Stichwort Bedeutung, ne? Diese Mitte, das ist die, die wir jetzt sehr stark wegbrechen sehen. Ne?
Lass uns gleich kann ich nur zustimmen, das ist ja auch ein Prozess, der nicht erst seit 2 Jahren stattgefunden hat, sondern der hat viel schleichender überhaupt über die Dominanz der Plattform stattgefunden. Ne? Zum einen haben die schon ohne Rabatte geben zu müssen Marge rausgenommen, indem sie sich natürlich deutlich weiter von den UVP-Vorstellungen entfernt haben und weil das natürlich der bei allen Produkten, die vergleichbar sind, einfach Conversion steigert ist. Und der Plattform ist es ja egal. Die sind ja meistens volumenorientiert gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Und so die differenzierte Rabattstrategie habe ich in den meisten Fällen noch nicht wirklich erkannt. Also differenziert nach Customer Journey, nach Situation, sondern viele arbeiten ja immer noch entweder mit pauschalen saisonalen Rabatten oder mit pauschalen Kampagnenrabatten, aber selten mit wirklich differenzierter Preissetzung pro Kanal oder Kunde. So, aber lass uns mal kurz nochmal, um hier ein bisschen mehr Drama reinzubringen. Also, ist ja jetzt schon Drama, ne? Ein schleichendes Ich würde sagen, es ist schleichendes Siechtum, aber da kann man sich immer noch. Der Handel war ja, also seit ich mich mit Handel und Versandhandel und E-Commerce auseinandersetze, fand ich, die waren schon immer gut im Negieren von irgendwelchen unangenehmen Situationen. Egal ob das der alte, weißt du noch, die alte Mail-Order-World in Wiesbaden, wo sie gesagt haben, nö, mhm. der Verband, das muss man nochmal, das ist so unglaublich originell, finde ich, dass der Verband hat es ja damals fertiggebracht, also der alte Versandhandelsverband hat es ja fertiggebracht, die Umsätze von Amazon und eBay damals nicht mit reinzurechnen, weil die ja keinen Katalog hatten. Ne? Das ist spektakulär. Und dann hoppala, sahen auf einmal die wirklichen Marktanteilsverschiebungen ganz, ganz anders aus, als man dann irgendwann das nicht mehr durchhalten konnte, dass man auch Pure Player, also er redet jetzt von der Zeit 2004, 2005, auf einmal wieder reinrechnen müsste. Und so, das hat sich jetzt wiederholt mit den Asiaten. Und jetzt glaube ich, die würde ich jetzt gerne deine Meinung hören, bei dem Thema dunkle Wolken. Jetzt ergibt sich auch noch mal was auf der Kundenzugangsseite. Hm. Möchtest du, oder sag du mal, ja. Also wenn du jetzt praktisch, Herr Dr. Wenzel, wie sieht denn jetzt der Wetterbericht für E-Commerce und Handel für die nächsten 12 bis 24 Monate aus?
Also du hast so drei, ich weiß gar nicht, wie in der Meteorologie das sich nennt, aber du hast im Grunde drei Cluster an Gewitterwolken. Oder positiv formuliert, du hast jetzt zumindest vielleicht auch ja Vektoren, nennen wir es Vektoren, du hast Handlungsvektoren, du hast Lösungsräume vielleicht sogar in diesen drei Bereichen. Aber Bereich 1 ist nach wie vor das Thema Asien/Abwerkimporte. Mhm. Also da ist natürlich eine Menge Dynamik drin, Zölle USA, was macht jetzt ein Temu, was macht auch ein Amazon Haul? Wie belastet das ein Shein? Ne, Shein ist Börsengang jetzt nach Asien zurückverlegt, aus London weg. Wie reagieren die? Führt das vielleicht dazu, dass noch mehr Druck, weil die jetzt in USA die Absätze nicht machen können, dass noch mehr Ware nach Europa kommt? Frankreich geht jetzt relativ aggressiv gegen Fast Fashion vor, da könnte sozusagen wieder ein Gegenspiel entstehen. Also Regulatorik, also große Unsicherheit, ja, in diesem Thema ab Werk, aber ich wäre weit davon entfernt, anders als andere Kollegen und Kolleginnen, ich wäre weit davon entfernt, das Thema schon mal zu den Akten zu legen, im Sinne von, oh, das war jetzt 2 Jahre echt schlimm, aber jetzt ist alles gut. Sehe ich nicht. Würde ich weiter ernst nehmen. Jedes Produktionsland ist grundsätzlich ja, eigentlich ist es ja naheliegend, dass jedes Produktionsland den direkten Weg in globale Märkte suchen wird. Und es wird natürlich à la Temu und Shein auch andere Plattformen geben, die im Zweifel das ermöglichen. So, das ist der erste Vektor.
Stefan, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, bei diesem ersten Punkt, weil den finde ich ganz wichtig, gerade wer dieses ewige Negieren, ja, das geht schon weg, oder das waren jetzt zwei Jahre, die unangenehm waren. Was sind denn die Hypothesen, warum das weggehen sollte? Also Regulatorik, Nachfrage. Ich kann mir überhaupt kein Szenario vorstellen. Ich glaube eher, dass es noch besser wird, weil wir sind jetzt gewohnt, weil es halt die Markteintrittsbarriere so ermöglicht hat, geflutet werden von vor allen Dingen billigen Produkten. Aber das ist ja ein Trugschluss. Ja. Die Produktionskapazitäten in Asien sind ja nicht nur auf dem unteren Segment da, sondern die sind ja praktisch in jeder, ich meine, das haben wir gerade in der Diskussion, wo werden ja eigentlich die iPhones gefertigt und wie viele Skilled-Fähigkeiten gibt es eigentlich en masse für diese hochqualitativen Produkte? Also ich glaube, es ist auch ein Trugschluss zu denken, dass das einfach nur die billigen Polyester-Pullis sind, sondern wir werden auch in Zukunft sehen, dass wir ab Werk auch hochqualitative Produkte im mittleren und hohen Preis- und Qualitätsranges sehen werden.
Ja, komplettes Wachkoma, wenn man denkt, dass das irgendwas mit Preis zu tun hat. Das ist ab Werk und da wird produziert alles das, was in der Preispyramide verfügbar ist. Da gibt's hochspezialisierte Fabrikationen, die Dinge, vor allen Dingen auch technische Fabrics, technische Materialien verarbeiten, Sportmaterialien, die können wir im Westen so gar nicht machen. Also es ist ja nicht so, dass viele Marken da produzieren, weil es billig ist. Das ist woanders sogar billiger, weil die Lohnkosten in China im Vergleich ja auch deutlich gestiegen sind. Es ist nicht das billigste Produktionsland, das ist aber mittlerweile für bestimmte Themen das Beste sogar. Das heißt, da entsteht hochgradig auch Qualität. Und deswegen hast du völlig recht, das wird an der gesamten Pyramide so sein. Alles, was ab Werk sozusagen verfügbar ist in der Preispyramide, ne, das ist zumindest ein Szenario, wird früher oder später den direkten Weg in die Märkte suchen und finden. Und zum Thema Preis, also oder was kann da weggehen? Regulation ist natürlich ein Thema. Ansonsten sehe ich da auch gar nichts weggehen. Ja, weil das, was die da machen, ist natürlich sich sehr schnell auch auf die Märkte anpassen. Und anders als jetzt vielleicht wir im Westen, ja, die erstmal ein paar Monate und Jahre über Dinge in Dreijahresplänen irgendwie grübeln, sind die halt super schnell und die passen sich an. Und wenn Qualität ein Thema ist, versuchen die das zu lösen. Und wenn Retouren ein Thema ist, versuchen die das zu lösen. Und Kategorieerweiterung und Qualität der Produkte. Also ich glaube, da muss man sich komplett von loslösen, dass das Plattformen sind, die jetzt mal eben auch durch eine Regulatorik zur Seite geschoben werden können. Ich glaube, selbst wenn Regulatorik das Spiel für die erschwert, werden sie trotzdem einen Weg finden, kreativ genug sein, wiederum andere Lösungen zu finden. Du hast ja gesehen in Amerika, wie schnell ein Temu angefangen hat, die ganze Logistikkonzeption umzubauen. Ne? Haben dann sofort umgeswitcht von diesem Abwerk sozusagen per Flieger, umgeswitcht in lokale Warehouses, wo dann sozusagen vor Ort Ware bevorratet aus den USA dann versendet wird. Da gibt es sofort Reaktionsmuster mit höchster Geschwindigkeit. Also wird bleiben. Vektor 1, Abwerk / Asien. Ne? So. Vektor 2 ist das Ganze, aus meiner Sicht, das ganze Thema Creator Commerce, Social Commerce, wie auch immer du das nennen möchtest. Denn was da passiert, in Stichwort Kundenzugang, ist, dass das ja Plattformen sind, denen gehört ein Großteil schon des Zeitbudgets und damit des Kundenzugangs heute. Na, wenn du dir die TikTok-Verweildauern anschaust, je nach Demografie zum Teil 100 Minuten am Tag, ja, die Leute kleben quasi an diesen guten algorithmischen Entertainment und, ich sag mal, Content-Feeds, da kleben die Leute dran. Und was ja jetzt passiert ist, dass, also zwei Dinge passieren an der Stelle. Das eine ist, diese Magneten integrieren jetzt komplett seamless, ohne Medienbruch, eine E-Commerce-Komponente. Das heißt, ne, siehe TikTok Shop als Beispiel, und andere werden folgen, bin ich mir sehr sicher, integrieren sozusagen den Checkout inklusive Fulfillment. Du musst also nicht mehr von der Plattform runter, bist an dem Magneten gefangen und kannst dann da auch einkaufen. Mit total neuen Formaten, ne, aus Video heraus. Livestreaming wird überbewertet, glaube ich, in der Diskussion. Die Leute meinen immer, dass das TikTok Shop und Co. Livestreaming per se ist. Nein, ist ein Format, aber allein, dass diese Videos shoppable werden, ne, dass du guten Content produzieren kannst, relevanten Content für die Plattform und dann aus diesem relevant produzierten Content dann trotzdem mit einem Klick etwas in den Warenkorb, in den persistenten Warenkorb legen kannst und zum Checkout gehen kannst, inklusive Fulfillment. Das ist eine riesige Änderung. Und das Zweite, was passiert ist, dass die Kreateure auf der Plattform Reichweite aufbauen können, ohne jedwede, ich sag mal, Brand Equity. Also bisher war es ja sozusagen starken Marken vorbehalten, große Follower aufzubauen oder einzelnen Influencern, die da hochprofessionalisiert irgendwie große Strategien, Content-Strategien und Community-Strategien implementieren. Das ist jetzt anders. Das heißt, auf diesen Plattformen, die nicht mehr auf dem sozialen Graphen basieren, sondern auf einem Interessengraphen, kann halt alles auf Rotation gehen, was den Nerv trifft. So, und das heißt, wir haben eine Demokratisierung von Reichweite, wie wir sie noch nie hatten. Also das ist nochmal eine neue Liga, weil die sozialen Medien die Algorithmen umschalten und TikTok hat angefangen, Instagram hat nachgezogen, die anderen werden folgen. Das heißt, das Umschalten auf den Interessengraph ist die maximale Demokratisierung von Reichweite. Und das in Kombination mit dieser vertikal integrierten E-Commerce-Funktionalität heißt für den Handel, Obacht, Obacht, Kundenzugang wird jetzt auf einmal zu einem Handelsmodell. Und die Händler sind nicht mehr die Händler, sondern die Händler sind auf einmal Leute, die diese Plattform contentseitig zu bedienen wissen. So.
Ich finde das gerade deshalb besonders spannend vor dem Hintergrund, dass es halt für beide Situationen halt agentenähnliche Situationen gibt. Zum einen, wenn schon der klare Kauf, der Purchase Intent, also das Kaufinteresse schon klar artikuliert ist, also das, was der in der Produktsuche stattgefunden hat, als auch das, was Impulse Buying ist, also dort, wo, wie du gerade sagst, interessensbasiert, nicht nur aufgrund von soziodemografischen, vielleicht im besten Fall noch Likes und Interest aus der Vergangenheit, sondern wirklich direkt auf deinen spezifischen Needs und Transaktionshistorie in der Vergangenheit, also auch Upper Funnel als auch Lower Funnel, sich da viel verändert.
Ja, genau. So, und dann haben wir den dritten, also die dritte dunkle Wolke oder ich glaube eher ehrlicherweise den dritten neuen Lösungsraum. Oder könntest du auch sagen, es ist einfach eine Realität, die man zur Kenntnis nehmen muss und von der kannst du dich eigentlich nicht entkoppeln, wenn du existieren möchtest. Dieser dritte Raum, das ist ja das ganze Thema Künstliche Intelligenz, agentisches Netz, agentischer E-Commerce. So, was da passiert ist, aus meiner Sicht, sind zwei Dinge. Das eine ist, es ändert sich im Grunde die komplette Customer Journey, zumindest in Teilen. Ne? Das heißt, das klassische Google-Suche, blauer Link oder Search-Ad, Click-Through und dann Einkaufen im Shop, Conversion, Kosten-Umsatz-Relation, Freude. Dieses Spielbuch ist jetzt schon in einem Umbruch und in einem relativ zügigen Umbruch, was man ja nie für möglich gehalten hat. Und spätestens seitdem Google selbst quasi sein eigenes Innovators Dilemma jetzt vor wenigen Wochen angefangen hat aufzulösen, indem sie jetzt auch natürlich KI-unterstützte Suchergebnisse oben zeigen und ein Großteil der Seite dadurch dominiert wird. Da ändert sich komplett das, was wir bisher Funnel oder Customer Journey genannt haben. Und das andere Problem ist, oder die andere Herausforderung oder Opportunität ist, dass natürlich zunehmend KI-Agenten zur Kenntnis zu nehmen sein werden als neue Zielgruppe. Ja, das heißt, das Phänomen, dass sei es eine Amazon Buy for Me als Agent bei dir kaufen kommt oder sei es das von Usern selbst sozusagen konzipierte, erstellte KI-Agenten shoppen gehen oder über die großen Plattformen, sei es ein ChatGPT oder wie sie alle heißen oder in Apple Intelligence, also jedes Betriebssystem, jeder Browser wird das ermöglichen, dass du Agenten losschicken kannst. Und das heißt natürlich nicht nur, dass dir humaner Traffic sozusagen, der wird ersetzt durch Agenten-Traffic, Bot-Traffic, wenn du so willst, aber der wird natürlich nicht deine Webseite browsen. Das machen sie vielleicht jetzt noch in der Anfangszeit, aber natürlich wird es so sein, dass da über Schnittstellen miteinander gesprochen wird. So, und dieses API-basierte System-zu-System-Gespräch, in Anführungszeichen, ja, das ist dann ein Shopping-Protokoll nach vorne, wo Systeme miteinander verhandeln. Und das ist natürlich für deinen Technologie-Stack, deine Customer-Journey, das ist natürlich ein komplett neues Spiel. Das gab's ja bisher schlichtweg noch nicht. So, die Frage ist, wie schnell wird das welchen Anteil annehmen? Das ist natürlich jetzt die große Kristallkugel. Aber das muss man sehr, sehr, aus meiner Sicht, sehr, sehr ernst nehmen, weil die Geschwindigkeit, mit der jetzt das Thema KI in Richtung Betriebssystem, Browser, eigene Devices, ne, Brille, Meta, ChatGPT oder beziehungsweise OpenAI hat jetzt Johnny Ive eingekauft für andere Devices, alle drängen jetzt in die Kundenschnittstelle, alle wollen sozusagen diesen ersten Touchpoint mit dem Kunden blockieren, Burggräben bauen und Agenten werden aus diesen gallischen Dörfern, um die jetzt Burggräben gezogen werden, aus diesen Dörfern heraus werden Agenten die sein, die losmarschieren über die Brücke in deine Schnittstelle und bei dir System zu System dann Einkäufe platzieren. Nicht morgen, aber auch nicht erst in 10 Jahren. Also das ist relativ immanent. Und wenn du beides zusammennimmst, dann hast du in deinem heutigen humanen E-Commerce eine Disruption, Stichwort Customer Journey Suche, und muss natürlich auch findbar sein in den neuen Suchen und muss jetzt statt SEO Geo können und alles deine Daten anders strukturieren und für diese Plattform nutzbar und lesbar und verständlich machen. Dein Content-Spiel ändert sich, dein SEO-Content ist auf einmal Lärm im System, im Trainingsdatensatz der KI wird ignoriert. Das funktioniert alles nicht mehr. Das Baustelle 1 oder Opportunität. Opportunität 2 ist das KI-basierte Netz, wo die neue Zielgruppe in deinem CRM auf einmal Agenten sind. Und du musst sicherstellen, dass du da im Zweifel auch von Anfang an offen bist für Business. Ne? Das sind die beiden, aus meiner Sicht, Opportunitätsräume.
Ja, ich würde gerne nochmal über Opportunitätsräume und auch was ist denn eigentlich aus der Anbieterseite irgendwie heraus empfehlenswert, dann auch wahrzunehmen, in welcher Reihenfolge. Ich, vielleicht habe ich heute so einen Hang zur Drama Queen, aber die ich glaube, also auch gerade weil ich jetzt drüber nachgedacht habe, wie das alles zusammenwirken könnte, ich glaube, dass das für sehr, sehr viele ein wirklich blutiges Gemetzel wird und für ganz, ganz wenige eine sehr, sehr große Chance. Warum meine ich das? Also wenn man so guckt, wie ist denn E-Commerce so gewachsen? Dann hatten wir ja so die erste Phase, ich würde es mal so in die Phase der Transparenz, ne? Wo im Grunde zum ersten Mal, also es ist ja kein Geheimnis, dass der stationäre Einzelhandel auch sehr stark davon gelebt hat, dass im Grunde Produkte schwer vergleichbar waren, was Bewertung angeht, aber vor allen Dingen auch aufgrund von Preisen. Ne? So. Und das hat dann dazu geführt, dass es Vergleicher gab, Plattformen etc. Also erstmal nur Vergleichsplattformen, also Idealos dieser Welt und später richtige auch Vergleichs- und Transaktionsplattformen, dass ich also praktisch schon auf der Plattform nicht nur vergleichen konnte, bewerten konnte, mir einen Eindruck hatte, sondern dann auch schon die Kaufentscheidung auf dieser Plattform getätigt habe und dann die Kundenbeziehung von der Pipeline zu einer Plattform gegangen ist. Und ich glaube, und mit allen Konsequenzen in der Plattformökonomie, weil natürlich dann immer dieses Volumen-Margenspiel, du kannst halt nicht nach beiden optimieren, wenn du ein vergleichbares Produkt hast. Ich glaube, diese dritte Phase, dass jetzt Agenten so arbeiten, dass sie mehrere Schritte, wo noch in der Vergangenheit menschliche Interaktion notwendig war und dann diese ganzen, also zum einen ist das ja Arbeit, weißt du, eine Stärke dieser Plattform war, dass man sich nicht jedes Mal neu einloggen musste und die Zahlungsdaten dahinter lag. Das muss man sagen, das ist im Flywheel, also im Playbook für Plattform ja ein starker USP. Ne? Der andere ist Zugänglichkeit, Liquidität des Marktes, Anbieterauswahl, Bewertung etc. All das können Agenten mindestens gleich gut in Kürze, wenn nicht sogar noch besser. Also Beispiel, ein Agent ist heute, wenn du heute ein Produkt kaufst und die Bewertungen liest, hast du das Problem, dass du im Grunde die Summe aller Bewertungen irgendwie betrachten kannst. Du siehst aber nicht genau, was genau für dich als Stefan Wenzel mit deinem Profil, mit deinen Vorlieben, mit deiner Kaufkraft, deinen Erwartungen für dich richtig geht. Ein Agent wird in der Lage sein, spezifische Bewertungen, die für dich relevant sind, höher zu gewichten als Dinge, die nicht für dich relevant sind. Zig andere Sachen. Das, was du sagst, auf dem Lösungsraum, dass wir über Schnittstellen arbeiten werden, klar, jetzt werden wir uns alle offen bzw. nackig machen, was nicht nur Produkt und Preise, also das, was der normale Produktdatenfeed so heute geliefert hat, sondern wir werden uns auch nackig machen müssen über Verfügbarkeiten und über Menge. So, und jetzt, wie würdest du, wenn du auf der Plattform-Agentenseite wärst, wie würdest du dann die Nachfrage verteilen? Natürlich dort, wo Verfügbarkeiten, Servicegeschwindigkeit, Logistikqualität, also Logistikgeschwindigkeit und Servicequalität am besten sind. Und das wird dazu führen, dass wenn Produkte und Angebote vergleichbar sind, dass nochmal mehr Marge aus dem nur aufgrund der Kaufentscheidung mehr rausfließen wird zu einer agentengetriebenen Plattform als in den Vorgängersystemen. Kannst du der These folgen? Also findest du das nachvollziehbar oder denkst du, nee, Erik, zu viel Schwarzmalerei?
Nee, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wahrscheinlich ist es sogar noch dramatischer. Die Frage ist nur, über welche Zeitachse das jetzt passiert, ne, und zu welchen Anteilen. Aber wenn du dir bisher die Wertschöpfung vorstellst, mal ganz grob gesagt, ne, von Kundenzugang über, ich sag mal, Warensupply, dann hast du eine Transaktion und Fulfillment. Das gehörte bisher alles dem Handel, beziehungsweise der Handelsplattform. Dann kam Social Media und dann fingen wir an, schon mal diesen Kundenzugang, diese erste Ebene schon mal so in Teilen zu verlieren, ne. So, oder aus der Händler, aus der alten Markensicht waren dann die Plattformen auf einmal die, die da oben diesen Kundenzugang auf einmal jetzt hatten und teuer vermietet haben und immer einzelne Orders sozusagen mit einem Markup versehen haben. So, jetzt geht es ja noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir das erste Mal die Situation, dass die Handelsplattformen auf einmal durch eine Überplattform quasi auch unter Druck kommen. Denn wenn du dir überlegst, dass ein ChatGPT oder ist egal, ne, ein Gemini, egal, wenn du überlegst, dass die jetzt geo-optimiert deinen Katalog lesen und alles, was die brauchen, darüber hinaus ja eh wissen, ne, das ist ja sozusagen, keiner weiß im Zweifel mehr, weil einmal das Netz eingesaugt und durchgefiltert, als jetzt diese Modelle. Mhm. So, und jetzt haben sie deinen Produktkatalog und ich meine, schau dir mal die neuesten Features da von Shopify an. Die haben jetzt schon im Grunde ein Feed, der dann auch zum Beispiel Verfügbarkeiten beinhaltet, ne? Genau das, was du sagst. Mhm. So, das wissen die jetzt alles. Und natürlich könnten die daraus als Überplattform das Gleiche tun, was heute eine Handelsplattform für sich zumindest behaupten würde, was ihre Aufgabe ist, ihre Existenzberechtigung. So, ob die das machen werden und wie gut die das tun, wird man sehen. Ne? Aber das...
Klammer. Ne? Aber Stefan, das, natürlich machen die das.
Ja, ja,
und vor allen Dingen, ne, was du sagst, die, das ist doch jetzt schon unter den Plattformen ein Riesengemetzel. Also es ist ja nicht so, also wir beide kommen ja aus der, also du warst auch schon mal bei eBay, können wir jetzt auch nochmal so als Plattform, aber wir waren ja beide schon auf der Pipeline-Seite, dass die Geschwindigkeit, die hat jedes Mal zugenommen. Jede Iterationsstufe kam mit einem kürzeren Abstand daher. Und jetzt sind ja, wir haben ja naturgemäß, haben wir beide wenig Mitleid mit Plattformen. Aber die nächste Evolutionsstufe, ich finde den Begriff der Überplattform total richtig, die haben ja auch Wettbewerbsdruck. So, und die haben ja nicht nur die Supply-Seite, inklusive dem, was du sagtest, auch in Zukunft dann auch von der Herstellungsseite selbst, sondern die wissen ja auch auf der Transaktionshistorie der Vergangenheit viel mehr über den Nachfragenden als diese normalen 0815. Dagegen sieht doch eine Idealo und eine Check24 aus wie was sehr, sehr Statisches. Ich habe so einen Use Case, den mir neulich ein Freund erzählt hat, der lebt auch im Hamburger Westen und der, und das glaube ich, da lernt man auch viel drüber, wie, oder kriegt man besser einen Eindruck, in welchen Kaufentscheidungen KI-Agenten als erstes zuschlagen werden. Die werden nicht bei meinen 0815 Nachkaufbestellungen für irgendwelche Rasierklingen die große Rolle spielen, aber der hat sich jetzt ein Elektrofahrrad kaufen wollen und hat im Grunde eine Woche lang einen Dialog mit ich glaube es war ChatGPT in dem Fall, geführt. Am Ende muss er die Transaktion immer noch selbst machen, aber diese ganzen komplexen Recherchen für ein Produkt, was tendenziell hochmargig ist, auf jeden Fall ein Average Order Value im vierstelligen Bereich hat, da wird das halt zuerst reinpoppen. Und es wird halt von beiden Seiten eine super Transparenz auf der Verfügbarkeit und eine Granularität über Wissen von Transaktionen und Präferenzen auf der nachfragenden Seite, die wir früher noch nicht hatten. Nachvollziehbar?
Absolut. Und ich meine, das wird jetzt zu weit führen. Ne? Da können wir auf der K5 auch nochmal gerne die Diskussion nochmal aufnehmen. Aber wenn du das mal so ein bisschen sacken lässt, ne? Was das für Paradigmenwechsel, also das sind ja diverse Paradigmenwechsel drin, ne? Weil nicht nur diese Überplattform als Szenario jetzt bisherige Disruptoren in Form von Handelsplattformen auf einmal disruptieren wird, oder ne, das ist zumindest nicht unwahrscheinlich, dass das passiert. Dann hast du darunter das Phänomen, dass du als Mittler, also als Händler, ja quasi jetzt ins dritte Glied gegebenenfalls gestoßen wirst. Ne? Du bist ja im Zweifel, bist du Händler auf einer Handelsplattform sogar gewesen und jetzt kommt die Überplattform. Das heißt, du bist schon mal an der dritten Stelle der Fresskette. Wenn du ein Hersteller bist und eine Marke, also die Produkte mitbringen, sind eigentlich jetzt nach wie vor die, die alle brauchen, weil auf Produkt hat ja keiner Bock. Das heißt, Produkte, das ist immer noch, ja, ist immer noch das, was sozusagen exklusiv dir dann vorbehalten ist. Inwiefern das als Geschäftsmodell dann fliegt, das wird sich zeigen. Aber wenn du das einmal in Ruhe durchdeklinierst, dann gibt es eigentlich keinen Stein, der in den nächsten Monaten auf dem anderen bleiben wird. Eigentlich keinen. So. Ja. Und was aber nicht passieren darf, ne, deswegen muss man aufpassen, von wegen Drama und so weiter. Was halt nicht hilft, ist jetzt da irgendwie kopflos loszumarschieren und sagen, ich mache hier alles und versuche hier alles aufzureißen. Das bringt nichts. Du musst dich schon sortieren und auch vernünftig, ne? Du musst ja auch im Hier und Jetzt eine G&V managen und brauchst auch im Jahr 25 ein Geschäftsergebnis und musst Cashflow managen und so weiter. Also ja, im Hier und Jetzt nicht verrückt werden. Aber dieses Thema Ambidextrie, Beidhändigkeit, ne? Im Grunde brauchen wir jetzt drei Hände, ne? Weil wir das heute managen müssen. Und nach vorne brauchen wir eigentlich zwei Hände, nämlich einmal für das, was KI bedeutet für meine eigene Domain. Also was muss ich tun für meine Produktdaten, für meine User Experience oder was kann ich sogar tun für meine User Experience, für meinen Content, damit er möglichst unique, autoritär, kredibil, relevant ist für KI-Suchen etc. Das ist die eine Hand. Und die dritte Hand ist die Frage, wie bereite ich mich vor auf das agentische Netz, wo kein Mensch mehr bei mir shoppt, sondern Technik anklopft. Und das sind eigentlich die drei Bereiche, um die es geht, ne?
Richtig gut. Und darüber werden wir noch tiefer auf der K5 sprechen, die auch aus so Themen, die wir jetzt heute nicht mehr berühren können, aber die Suche, die Qualität der Suche und auch die Erwartungshaltung, wie viel von der Suche wird eigentlich noch organisch sein können? Also wenn die Suche dann, wie sieht eigentlich das neue Geo aus und wie realistisch ist es überhaupt noch, dass wir einen relevanten organischen Anteil haben werden und wie wahrscheinlich ist das, dass wir auch in der Suche über einen Auktionsmechanismus vertreten sein werden, was wiederum auch auf der Kundenakquisitionsseite, auf der Marketingkostenquote eine deutliche Rolle spielen wird.
Das Positive, Erik, letzter Satz, das Positive daran ist, dass im Grunde haben wir bisher ja immer versucht, die Systeme zu tricksen, ne? Also SEO, im Grunde kruden Content irgendwie hochvolumig versucht zu populieren. Und natürlich KI, alle denken jetzt, ist ja super, das siehst du ja auch an LinkedIn, die ganzen KI-generierten Posts und so. Das wird natürlich eine Schwemme an Schrott, zieht es jetzt schon mit sich, wird noch schlimmer werden. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich jetzt gefordert. Und da habe ich natürlich so ein bisschen vielleicht naiven, aber dennoch begründete Hoffnung, dass wir eher jetzt nochmal in so eine Qualitätsphase reinkommen, dass wir realisieren, das alte Spiel funktioniert nicht. Damit du gefunden wirst, musst du inhaltliche Autorität und Qualität liefern und dann bist du auch Teil einer KI-Welt, weil die versuchen ja genau das zu verstehen, was ist hier relevant, was ist qualitativ so gut und wichtig, dass ich es meinen Usern durch mein Modell anzeigen kann. Da habe ich Hoffnung, dass sich vielleicht auch die Welt bei allen Schmerzen aber verbessert.
Ja, das glaube ich auch. Und auch ein Thema, was wir noch nicht, wenn wir über Suche schon sprechen, auf der CRM-Seite, auf der Kundenbindungsseite. Also wenn ich den Kunden jetzt schon mal nicht nochmal neu gewinnen muss, sondern einfach schon in meinem System habe, da stehen mir ja auch jetzt ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung, um auf meiner Bestandskundenbasis viel, viel bessere Angebote zu machen. Auch ich als E-Commercer kann an Agenten machen, was die Nachkaufbestellung angeht. Ja. Also ich glaube, da haben wir durchaus noch Lösungsräume, die Opportunitäten darstellen. Ja. Super. Mein lieber Stefan, ich freue mich wie Bolle, wenn wir uns in
wenigen Tagen,
in circa einer Woche wiedersehen. Ja. Genau. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine tollen Insights. Ich wünsche dir bis dahin noch eine gute Woche und dann sehen wir uns am 24. und 25. in Berliner Köln.
Alles klar, ich danke dir sehr. Schönen Tag noch, Erik.
Danke dir auch. Danke, Stefan.
Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.